Willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In der letzten Woche habe ich angefangen, darüber zu sprechen, wie es in der Psychiatrie ist. Das heißt, eigentlich bin ich gar nicht so weit gekommen, weil es ja schon, bevor man in eine psychiatrische Klinik geht, ja so einiges tun muss. Und genau deshalb möchte ich nun heute daran anknüpfen und euch erzählen, wie der Alltag dort so abläuft. Bevor ich aber sofort loslege, möchte ich mich kurz bei den Menschen bedanken, die mich bei Patreon unterstützen. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei seid und mir helft. Kurz zur Erklärung, ich verdiene ansonsten mit diesem Podcast keinen Cent. Um den Podcast aber noch besser zu machen, wäre es toll, wenn ich mir zum Beispiel mal ein mobiles Aufnahmegerät zulegen könnte, damit ich auch andere Leute hier zu Wort kommen lassen kann. Also schaut gerne mal unter www.patreon.de/innenleben vorbei. Auf euch warten auch ja, ein paar Belohnungen, wie lustige Outtakes von meinem Podcast oder die Möglichkeit, hier über die Themen mitzubestimmen, über die ich dann spreche. Ich weiß, es ist häufig eine sehr große Hürde, Geld für etwas auszugeben, was man ja quasi umsonst zur Verfügung gestellt bekommt. Aber man kann auch schon für kleines Geld dabei sein. Und wie gesagt, es hilft mir, diesen Podcast weiterzuführen und euch mit interessanten Themen und hoffentlich bald auch mit spannenden und ja, möglichst hilfreichen Interviews zu versorgen. Dieser Podcast ist ein Herzensprojekt von mir und es würde mir sehr viel bedeuten, wenn ihr auch auf Patreon mit dabei seid. Falls ihr mir auch auf anderen Plattformen folgen wollt, ihr findet mich bei Facebook unter Innenleben Podcast und bei Instagram unter innenleben.podcast. Außerdem könnt ihr mir auch eine E-Mail an innenlebenpodcast@gmx.de schreiben. Ich freue mich immer sehr über eure Nachrichten, Likes und Kommentare und natürlich auch, wenn ihr mich weiterempfehlen wollt. Die Links zu meinen Kanälen findet ihr übrigens auch in der Kanalbeschreibung. Zumindest ist das bei Spotify und Anchor der Fall. Wie das bei den anderen Anbietern ist, bin ich mir gar nicht so sicher. Vielleicht wollt ihr mir auch darüber mal ein Feedback geben. So, nun bin ich erstmal alle wichtigen Infos losgeworden und es kann losgehen. Innenleben, der Psychologie-Podcast. Für mehr Aufklärung und Verständnis. Gegen Berührungsängste und Stigmatisierung. Für Betroffene, Angehörige und alle Menschen, die sich für Psychologie interessieren. Der erste Tag in der Psychiatrie ist natürlich ziemlich aufregend, vor allem wenn man das erste Mal da ist. Und ja, man fährt da meistens morgens, bei mir war es zumindest so, ziemlich nervös hin und weiß irgendwie nicht so genau, was einen erwartet. Aber in den meisten Fällen ist es eigentlich relativ entspannt. Man kommt dort an, man meldet sich an der Information. Man muss in der Regel ein bisschen warten, dann wird man auf das Zimmer geführt und bekommt alles erklärt. In der letzten Klinik war es so, dass man mir auch jemanden, also einen anderen Patienten von derselben Station zur Seite gestellt hat, der mir so ein bisschen die Klinik zeigt und ein bisschen erklärt, wie der Ablauf so ist, wann es Frühstück, Mittagessen, Abendessen gibt und was es so für Möglichkeiten gibt. Und ja, dann ist man relativ bald auch schon auf dem eigenen Zimmer. Meistens, hatte ich ja schon erwähnt, sind das keine Einbettzimmer. Es kann aber natürlich der Fall sein. Manchmal sind es sogar bis zu 2 oder 3 Bettzimmer. Und ja, ist irgendwie schon so mittendrin. Man bekommt dann meistens auch direkt am ersten Tag einen Termin bei einem Psychologen oder zumindest bei einem Psychiater oder einem Arzt, mit dem man dann sprechen kann. Und ja, wo dann gemeinsam geschaut wird, was genau für einen sinnvoll ist, in welche Therapien man gehen sollte und ja, wie das Ganze eben so abläuft, bekommt man eben auch da nochmal erklärt. Viele fragen sich vielleicht, okay, wie ist das eigentlich so mit dem Ausgang? Kann man kommen und gehen, wie man möchte in der Psychiatrie? Das ist ein bisschen unterschiedlich. In meiner ersten Klinik war es so, dass man tatsächlich einfach zu den Terminen, die man in der Klinik hatte, immer anwesend sein musste. Aber zwischendrin konnte man auch das Gebäude verlassen und in die Stadt gehen oder spazieren gehen. Solange man immer wieder zu den nächsten Terminen zurück war, war alles in Ordnung. Und natürlich auch abends wurde meistens nachgeschaut, ob alle auf dem Zimmer sind ab einer bestimmten Uhrzeit. In der Regel ist es so, dass man am Anfang des Tages oder in manchen Kliniken auch schon 1-2 Tage vorher so einen Zettel bekommt, wo eben draufsteht, um wie viel Uhr man welche Termine hat. In der Regel sind das dann auch jede Woche immer die gleichen Termine zu der gleichen Uhrzeit. Ja, und so hat man dann einen Überblick, wo man immer wieder nachschauen kann, okay, welche Termine habe ich eigentlich wann genau. Ich habe mir das zusätzlich noch in meinen Kalender eingetragen. Das war nicht verkehrt, weil hier und da ist es schon mal vorgekommen, dass man doch etwas verpasst hat, was natürlich nicht so gerne gesehen wird, weil natürlich auch immer aufgeschrieben wird, zu welchen Therapien man wirklich gegangen ist für die Abrechnung am Ende, für die Krankenkasse. Ja, wie war es ansonsten mit dem Ausgang? In der letzten Klinik war es so, dass man sich mit einem Chip an so einer speziellen elektronischen Station abmelden musste und wenn man wieder im Haus war, sich wieder zurückmelden musste. Das heißt, ja, die hatten dort einen sehr guten Überblick, wer gerade außer Haus ist und wer nicht und wer auch abends rechtzeitig wieder nach Hause gekommen ist oder nicht. Also das war schon ein bisschen ein seltsames Gefühl. Man hat sich ein bisschen überwacht gefühlt und hatte auch, also ich hatte zumindest Sorge, es mal nicht pünktlich zurückzukommen. Schaffen oder so, aber eigentlich war das alles recht human und gar kein Problem. Was schon eher in manchen Kliniken oder naja, ich gebe es zu, eigentlich in allen ein Problem war, war das Essen. Und zwar wird meistens gegessen in einem großen Speisesaal und es ist oft nicht erlaubt, Essen mit auf das Zimmer zu nehmen. Man kann sich natürlich selber was kaufen, irgendwie was Süßes, Kekse, Apfel oder so und das kann man dann auch auf dem Zimmer essen. Aber das richtige Essen auf dem Teller aus dem Speisesaal kann man in der Regel nicht mit aufs Zimmer nehmen und nicht für sich alleine essen. Und das fand ich schon ein bisschen unangenehm. Ansonsten war es so, dass man in einer Klinik oder auch ja in mehreren Kliniken sowie im Krankenhaus auswählen konnte, was man essen möchte, also ob man jetzt Vegetarier ist oder nicht. Und manchmal gab es auch ein bisschen eine Auswahl, dass man eine Woche vorher entscheiden konnte, was man denn essen möchte. Es gab dann irgendwie 2, 3 verschiedene Gerichte. In der letzten Klinik fand ich es ein bisschen angenehmer. Da hat man dann nicht einfach so ein fertiges Essen wie im Krankenhaus vor die Nase gestellt bekommen, sondern es gab ein Buffet und man konnte sich selber zusammenstellen, was und wie viel man essen möchte. Das gilt natürlich nicht für die Leute mit Essstörungen, die ja mussten in der Regel, also zumindest wenn sie untergewichtig waren, mussten dann das essen, was sie quasi ja vor sich hingestellt bekommen haben, weil es ja darum ging, dass sie mehr lernen, mehr zu essen. Und ich fand das immer sehr gruselig, weil gerade wenn man irgendwie auch Angst vor dem Essen hat, so wie es bei mir manchmal ist, aufgrund meiner Phobie, mich übergeben zu müssen, wenn ich zu viel esse, ist das echt schwer, wenn da so ein großer Teller vor einem steht und so viel da drauf ist, was man dann irgendwie essen muss. Das wird aber recht unterschiedlich auch gehandhabt in den verschiedenen Kliniken. Also wenn ihr da Sorge habt, dann erkundigt euch am besten vorher, wie da so vorgegangen wird. Tatsächlich war es für mich ein bisschen schwierig, mich vegan zu ernähren in den Kliniken. Das ist leider noch so ein Problem, dass es oft nicht so anerkannt wird oder gesagt wird, dass das nicht so gut umsetzbar ist. In der letzten Klinik war es auch schwer umsetzbar, obwohl es ein Buffet gab. Aber oft waren die Soßen oder andere Zutaten schon zusammen vermischt. Also die Nudeln waren schon mit Fleischstückchen dort in dem Behälter, sodass man das irgendwie nicht trennen konnte. Das fand ich ein bisschen unglücklich. Aber ja, ich habe mir leider sehr viel abseits der Klinik zu essen gekauft und auch etwas gesünderes Essen. Ich finde es nach wie vor eine Zumutung, da dieses fettige Fertigessen essen zu müssen, wo es doch um unsere Gesundheit geht. Aber ich weiß, da sind die Meinungen sehr unterschiedlich und viele haben sich auch oft über das Essen gefreut, was es dort gab. So typisch deutsche Hausmannskost wahrscheinlich, wie man das vielleicht von zu Hause kennt, ich weiß es nicht. Aber ja, das ist auch in jeder Klinik relativ unterschiedlich und da macht es auch Sinn, wenn einem das sehr, sehr wichtig ist, da vorher mal nachzufragen. Ich hoffe, dass sich da in den nächsten Jahren etwas ändert in den Kliniken und etwas gesündere Mahlzeiten angeboten werden. Ja, ich glaube, abseits von den Therapien, die dann in einer Klinik stattfinden, habe ich schon so ziemlich viel erklärt. Deswegen komme ich jetzt endlich zu den Therapien. In der Regel ist es so, dass man einmal die Woche eine Einzeltherapie hat. Die geht dann 50 Minuten. Das ist dann bei einem Bezugstherapeuten auf der eigenen Station in der Regel. Und ja, das ist ähnlich so wie bei einer ambulanten Psychotherapie. Ich glaube, bei Privatpatienten ist es oft so, dass man auch zweimal die Woche Therapien haben kann, aber da kenne ich mich nicht so aus. Abseits von den Einzeltherapien gibt es natürlich auch noch Gruppentherapien. Und ich finde, die kann man so ein bisschen aufteilen in aufklärende Therapien und eben nochmal anderen Therapien. Und in diesen aufklärenden Therapien geht es darum, über die Krankheit, die man hat, aufzuklären. Also zum Beispiel auf einer Station, wo vor allem depressive Menschen sind, wird natürlich über die Depression aufgeklärt. Man lernt sehr viel über die Krankheit, man lernt so allgemeine Dinge, man lernt ja vielleicht auch, wie es dazu kommen kann, was im Gehirn passiert vielleicht auch, was man tun kann, was wichtig ist oder eben auch bei Persönlichkeitsstörungen lernt man, was so das typische Bild ist, wie es dazu kommt, wie sich das bei jedem unterschiedlich auswirken kann und so weiter. Also es ist sehr, ja, erklärend eben, dass man lernt, okay, was habe ich eigentlich für eine Krankheit und was macht die eigentlich aus und wie therapiert man sie im besten Falle? Ich war auch schon in verschiedenen Angstgruppen, die fand ich auch sehr hilfreich, einfach mal zu verstehen, wie entsteht Angst, wie entsteht Panik, wie läuft so eine Panikattacke in der Regel ab und was kann man tun? Also diese Gruppentherapien, wo es eben vor allem um Aufklärung geht, haben auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung, meiner Meinung nach. Dann gibt es natürlich Gruppentherapien, wo verschiedene Themen im Fokus stehen, zum Beispiel soziales Kompetenztraining, also wie geht man mit anderen Menschen um, wie geht man mit Konfliktsituationen um. Dort werden auch oft an konkreten Beispielen von den Patienten selbst eingebracht, wird geschaut, okay, wie hätte man sich in dieser Situation verhalten können und was kann man tun und was würden die anderen denken. Also das ist sehr, sehr interaktiv und oft wird auch in Rollenspielen geübt, wie man sich in bestimmten Situationen verhalten kann. Bei mir geht es natürlich vor allem auch um Borderline oder ich war meistens vor allem wegen der Borderline-Persönlichkeitsstörung in Kliniken und da habe ich natürlich auch immer an Skillgruppen teilgenommen. Also wie lernt man sich zu regulieren und Skills anzuwenden? Und ich denke, das ist eben dann auf jeder Station und bei jeder Erkrankung ein bisschen unterschiedlich, was für verschiedene Gruppentherapien es gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch bei einer Traumatherapie so eine Traumagruppe geht, wo es eben um Traumata-Bewältigung geht. Und ich habe auch schon festgestellt, dass auf der Station, wo ich war zum Beispiel, die Schematherapie mit angewandt wurde, was ich sehr, sehr gut finde und wo es dann auch eine Gruppe gab, wo man damit gearbeitet hat, mit sogenannten Aufstellungen. Das war schon sehr speziell, aber sehr, sehr hilfreich. Und ja, was da so auf anderen Stationen so passiert, kann ich tatsächlich gar nicht so genau sagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch Suchtgruppen gibt und ja, Angstbewältigungsgruppen und natürlich auch so was wie Expositionstrainingsgruppen, wo man sich den Ängsten aussetzt. Also es gibt eben für verschiedene Symptome und verschiedene Themenkomplexe eigene Gruppentherapien, die dann darauf ausgerichtet sind. Und die Gruppengrößen sind auch sehr unterschiedlich. Ich war schon in Gruppen mit so 5 Leuten. Es gab aber auch schon mal Gruppen, die recht groß waren, die über 10 Leute waren dann mit dabei und ich hatte auch mal eine sehr große Gruppe, da waren bestimmt fast 20 Leute dabei. Das war aber eher die Ausnahme und das war dann auch eher so eine aufklärende Gruppe und da geht es ja nicht so stark darum, dass jeder einzeln sich mit einbezieht, sondern da geht es um die Aufklärung über eine Krankheit und da sitzt man eigentlich nur und hört zu und von daher war das auch ja in Ordnung, dass das so eine große Gruppe war. Abseits von diesen sehr spezialisierten Gruppen gibt es meistens auch noch Ergotherapie oder Kunsttherapie, wo man eben ja, verschiedene Fertigkeiten lernen kann, malen, basteln, irgendwas mit Ton modellieren oder Mosaik bauen mit Holz, also mit irgendwelchen, ja im Grunde mit verschiedenen Materialien irgendetwas Neues erschafft und sich dabei vielleicht auch künstlerisch ausdrückt oder ja auch Emotionen da reinfließen lassen kann. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, wie offen man auch dafür ist, daran teilzuhaben und auch von Klinik zu Klinik ist es sehr unterschiedlich, wie diese Ergotherapien oder Kunsttherapien so im Detail dann wirklich ablaufen. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es sehr unterschiedlich ist, wie da mit den Materialkosten umgegangen wird. Ich war schon in 2 Kliniken, wo man das Material dann selber bezahlen musste, was natürlich einen sehr eingeschränkt hat, mit welchen Materialien man arbeiten kann und möchte, weil ja gerade die teureren Sachen dann für einen vielleicht nicht so erschwinglich waren. Und das fand ich ein bisschen schade, dass man da nochmal irgendwie sein eigenes Geld mit einbringen musste. Klar, man konnte am Ende das Ergebnis dann mit nach Hause nehmen. Viele haben sich dann Bilder mit nach Hause genommen oder ein Seidenmalerei-Tuch oder Schal oder Strickzeug. Ja, da gab es verschiedene Möglichkeiten und ich finde es eigentlich sehr schön, dass man da so seinen eigenen Weg finden kann, mit welchen Materialien man arbeiten möchte und wie man sich ausdrücken möchte. Aber wenn man da eben finanziell eingeschränkt ist, was man eigentlich ausprobieren kann, ja, ist natürlich ein bisschen schwierig. Natürlich gab es nicht nur diese spezialisierten Therapiegruppen und die Ergo- oder Kunsttherapie. Es gab auch Bewegungstherapien. In manchen Kliniken gab es auch ein Schwimmbad, wo man regelmäßig mitschwimmen konnte, oder eine Turnhalle. In der letzten Klinik konnte man Bogenschießen, was mir richtig viel Spaß gemacht hat. Wir haben aber auch Badminton gespielt oder andere so eher gesellige Sportarten gemacht. Es gibt oft auch eine Bewegungsgruppe oder eine Walking-Gruppe, wo man dann gemeinsam zumindest im Sommer draußen eine Runde laufen oder walken geht. Das ist auch sehr individuell, was die Klinik da anbieten kann. Ich fand es immer sehr hilfreich, wenn man auch Bewegung hatte. Und in einer Klinik gab es sogar eine sehr spezielle Form der Bewegungstherapie. Da ging es sehr viel darum, den eigenen Körper kennenzulernen und auch herauszufinden, wie viel Abstand man zu anderen Menschen halten möchte. Also da ging es sehr viel darum, den eigenen Körper zu erfahren. Es ging um Wahrnehmung sehr, sehr viel. Das fand ich auch sehr, sehr hilfreich und sehr interessant. Aber ja, tatsächlich ist es sehr unterschiedlich, in welcher Form diese Angebote dann auch umgesetzt werden können und welche Klinik sie überhaupt anbietet. Auch so Sachen wie Musiktherapie habe ich schon erlebt und fand es auch eine schöne Möglichkeit und fand es schade, dass es eben nicht in allen Kliniken angeboten worden ist. Was meistens eigentlich in allen Kliniken vorhanden war, ist die Möglichkeit, dass man autogenes Training lernen kann oder die progressive Muskelentspannung lernen kann, eben verschiedene Entspannungstechniken, dass es so eine Entspannungsgruppe gab oder eben sogar spezielle Gruppen, in denen man verschiedene Entspannungstechniken lernen kann. Für mich war das immer sehr schwierig, so viele Leute in einem Raum, gerade auf Stationen mit Leuten mit Borderline-Persönlichkeitsstörung, alle total unruhig, alle ihren Knetball in der Hand und da dann Ruhe reinzubringen, wenn neben einem die Leute am Wibbeln sind, das ist tatsächlich nicht so einfach. Und es ist, glaube ich, auch einfach nicht so mein Ding, lange still zu sitzen und nichts zu tun, außer zu atmen und den Körper wahrzunehmen. Aber das ist natürlich auch Geschmackssache und ich wurde nicht gezwungen, das irgendwie lernen zu müssen, wenn ich irgendwann gesagt habe, so, ich war jetzt schon 5-mal da und es bringt einfach nichts und es macht mich unruhig und ich kann und will einfach nicht mehr, dann musste ich da auch nicht hingehen. Also generell ist es so, dass man immer mit dem Bezugstherapeuten oder Arzt bespricht, welche Therapien für einen Sinn machen und dann dafür auch eingeteilt wird. Manchmal muss man leider relativ lange warten, bis Platz in der jeweiligen Gruppe ist. Das heißt, es kann sein, dass gerade die ersten 1, 2, 3 Wochen relativ leer sind, man relativ viel Zeit auf dem Zimmer verbringt oder draußen, wenn das Wetter es zulässt, weil man einfach noch nicht so viele Gruppen und Termine hat, was ich ein bisschen schade finde, aber die Kapazitäten sind natürlich eingeschränkt. Generell muss ich sagen, dass ich meistens die Therapieansätze ganz sinnvoll und interessant fand. Ich fand es aber manchmal schwierig, mit so vielen verschiedenen Menschen zu arbeiten und auch, dass die Gruppen manchmal ein bisschen ungünstig zusammengestellt waren, wenn die Krankheitsbilder nicht so zueinander gepasst haben. In der letzten Klinik war ich zum Beispiel auf einer Station, wo generell Menschen mit einer Persönlichkeitsstörung untergebracht waren und es gibt eben nicht nur die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Also wenn man da jemanden mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung sitzen hat und jemand, der vielleicht eher ängstlich vermeidend ist, kann das echt mal ziemlich krachen und sehr unangenehm werden. Und ich finde, da sollte man doch ein bisschen genauer darauf achten, welche Menschen man jetzt in welche Gruppen zusammensteckt. Aber ja, das ist natürlich Sache der Klinik und der Therapeuten, das irgendwie umzusetzen. Und leider sind die Kliniken ja auch so konzipiert, dass sie irgendwie Geld verdienen müssen. Und man merkt den Kommerz leider an vielen Ecken und Enden, sage ich mal. Man muss oft für Internet bezahlen, man muss für jede mögliche Zusatzleistung bezahlen. In vielen Kliniken gab es richtig so Listen, was für Zusatzleistungen man dazu buchen kann, Massagen oder ich weiß nicht was. Das finde ich schon ein bisschen schade, dass da so Geld mitgemacht wird. Aber offensichtlich scheint es sich ja zu lohnen und viele Leute gönnen sich dann doch mal die Massage oder bezahlen nochmal extra, um nochmal ein bisschen mehr Therapie zu bekommen oder um ein Einzelzimmer zu bekommen oder einen Kühlschrank oder einen Fernseher, was auch immer. Geld regiert die Welt, das frustriert mich leider sehr. Ja, Ja, ich denke, ich habe jetzt schon einen ganz guten Überblick verschaffen können, was so die verschiedenen Therapien angeht, wie ich sie zumindest erlebt habe. Man könnte natürlich noch ganz viele Details und Anekdoten dazu erzählen, aber ich glaube, das würde jetzt in dieser Folge doch etwas zu weit führen. Ich denke, zu den verschiedenen Therapiemöglichkeiten habe ich jetzt schon einen ganz guten Überblick schaffen können. Deswegen, klar, man könnte jetzt auf viele Details nochmal genauer eingehen und hier und da vielleicht noch Sachen kritisieren. Aber im Grunde ist das ja sehr unterschiedlich, wie man das erlebt und was einem gut tut und was nicht. Und deswegen wollte ich da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil hier auch jeder irgendwie so seine eigenen Erfahrungen machen muss. Stattdessen wollte ich mir nochmal das Miteinander mit den anderen Patienten anschauen, weil das fand ich doch sehr interessant. Ich habe mich gerade in der ersten Klinik besonders gut mit den Menschen verstanden, die eben dieselbe Erkrankung hatten wie ich. Das wäre sehr interessant. Ich bin da das erste Mal eigentlich auf Menschen gestoßen, die ähnliche Probleme hatten wie ich, bei denen ich sofort verstanden habe, worum es geht. Sie mussten gar nicht viel sagen. Und das hat einen natürlich schon sehr stark zusammengeschweißt und irgendwie einem ein gutes Gefühl gegeben, dass man eben nicht alleine ist mit seinen Problemen, nicht alleine mit den Beschwerden und dass es andere Menschen gibt, die einen verstehen können. Und ich glaube, darauf wird auch sehr viel gebaut in Kliniken, dass man da Menschen zusammenbringt mit ähnlichen Beschwerden, mit ähnlichen Erfahrungen, die sich dann ein bisschen austauschen und miteinander verbünden können, damit es ein bisschen einfacher ist, wieder gesund zu werden. Mit manchen war es natürlich auch nicht ganz so leicht. Also hier und da gab es auch mal Streit oder Auseinandersetzungen. Und da fand ich es sehr unterschiedlich, wie das Personal reagiert hat. In einer Klinik habe ich mich sehr hilflos gefühlt, weil sobald man da nicht das getan hat, was die Pfleger wollten, sollte man direkt am besten ein Beruhigungsmittel nehmen. Das fand ich doch schon sehr übertrieben und auch sehr ungerecht. Ich habe mich da lautstark auch für andere eingesetzt, die viel zu früh entlassen werden sollten, obwohl es denen noch gar nicht gut ging. Also schwierige Situationen gab es da auf jeden Fall, nicht nur mit den Mitpatienten, sondern auch mit dem Pflegepersonal hier und da. Aus der Tagesklinik bin ich irgendwann sogar freiwillig gegangen, weil es da eben auch Probleme mit dem Personal gab, die einfach nicht mitbekommen haben, dass eine andere Person mich immer wieder angefeindet hat. Und sie dachten immer, das würde von mir ausgehen. Die haben da einfach nicht so den richtigen Überblick gehabt und haben sich hier und da von manchen Patienten auch so ein bisschen einwickeln lassen. Wo ich mir dachte, das müsste man ja eigentlich als Klinikpersonal schon irgendwie mitkriegen, wenn da jemand manipulativ ist. Aber ja, es sind alles nur Menschen und ich habe auch sehr, sehr nette Pfleger erlebt, mit denen ich ja zum Teil sogar mal die ganze Nacht verbracht habe und mich mit denen unterhalten habe, weil ich eine Panikattacke hatte und Angst hatte und mir schlecht war und ich Angst hatte, mich übergeben zu müssen die ganze Nacht. Und das war wirklich sehr hilfreich, dass da sehr menschliche Personen dabei waren, die sehr viel Verständnis hatten und sehr viel Ruhe einem vermitteln konnten und ja, irgendwie für einen da waren. Und klar, das ist sehr unterschiedlich, auf was für Pfleger man so trifft. Es gibt welche, die wirklich ihren Job lieben und wirklich mit Herzblut dabei sind. Und es gibt welche, die ziemlich ruppig sind und unfreundlich und wo man merkt, die haben eigentlich überhaupt keine Lust mehr. Aber ich denke, das kann einem in jeder Klinik passieren. Das kann einem auch beim Amt passieren. Jeder Mensch ist anders. Jeder hat eine andere Laune, eine andere Einstellung. Und ja, das ist halt so. Was die Mitpatienten angeht, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es in den meisten Kliniken schon ein paar Leute gibt, mit denen man sich ganz gut versteht, mit denen man sich vielleicht auch ein bisschen anfreundet. Leider ist es meistens so, dass dieser Kontakt nicht allzu lange nach der Klinik anhält, weil man sich aus den Augen verliert, weil jeder sehr mit sich selbst beschäftigt ist, weil man in unterschiedlichen Städten wohnt, weil man einfach nicht so die Zeit dafür hat, weil man zu Hause wieder andere wichtige Menschen um sich herum hat, dass das sehr schnell verblasst. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass man doch Menschen kennenlernen kann, bei denen das nicht so ist, auf die man sich auch nach der Klinik verlassen kann und wo wirklich schöne und tiefgehende Freundschaften entstehen können. Falls ein paar von diesen Menschen zuhören, ich bin sehr dankbar dafür, dass es euch gibt und dass ihr da seid und dass der Kontakt nach wie vor besteht. Zu guter Letzt wollte ich noch ein paar Anekdoten loswerden, weil in solchen Kliniken geht es ja auch nicht immer ernst zu. Hier und da passieren auch lustige Sachen. Also wenn im Speisesaal schon wieder die Leute ihre Gläser fallen lassen oder Tassen oder Teller und es wieder laut ist, irgendwann findet man es fast schon lustig zu beobachten, wie das wieder jemandem passiert und alle wieder auf diese eine Person starren oder manchmal Leute vielleicht sogar hier und da es absichtlich machen, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Generell zu beobachten, wie die Leute sich so bewegen, was sie tun, wie sie schauen, wer sich zu wem setzt im Speisesaal, wie die Leute essen, da kann man sich schon ein Späßchen draus machen. Oder einfach interessiert Menschen beobachten und versuchen herauszufinden, was der wohl essen wird, wie viel der wohl essen wird. Naja, ich möchte niemanden dazu bringen, das absichtlich zu tun und andere damit zu stressen. Aber es war manchmal schon ganz komisch, die Leute so zu beobachten, auch wie die Leute in Kliniken manchmal rumlaufen, in Jogginghose, möglichst bequem. Manchmal ist es auch ein bisschen seltsam. Man ist ja immerhin in einer Klinik, wo viele, viele andere einem unbekannte Menschen rumlaufen und viele verhalten sich da so, als wären sie zu Hause. Das ist doch ein bisschen befremdlich, aber irgendwie auch sympathisch und auf eine spezielle Art und Weise lustig. Was nicht so lustig ist, ist natürlich, wenn Leute mal ausrasten oder austicken. Das bekommt man natürlich hier und da auch mit. Da kann man sich jetzt nicht generell vor schützen. Ich habe noch nie erlebt, dass irgendwas Schlimmes passiert ist, ehrlich gesagt. Ich habe natürlich immer mal hier und da irgendwelche Gerüchte gehört, dass irgendwer irgendwen verletzt hat oder sich selber verletzt hat oder sich sogar umgebracht hat, aber direkt habe ich das nie mitbekommen. Natürlich kriegt man schon mal mit, wenn jemand einen Wutanfall hat, vielleicht auch im eigenen Zimmer und rumrandaliert oder laut ist oder schreit oder sich Patienten gegenseitig bei der Morgenvisite im gemeinsamen Kreis anfeinden oder anschreien und ja, der Erste, der es nicht ertragen kann, läuft dann schon heulend aufs Zimmer und der Nächste rennt aus dem Raum, weil er die Anspannung nicht ertragen kann und die Lautstärke, also schon ein bisschen seltsam, was für unterschiedliche Menschen da aufeinandertreffen, wie sie reagieren und wie das miteinander so funktioniert. Das ist schon echt seltsam, wirklich seltsam, aber auch hierunter natürlich total nachvollziehbar, dass man sich irgendwann so ein bisschen auf die Nerven geht, vielleicht auch mit den Personen, mit denen man auf einem Zimmer ist, dass es da irgendwelche Streitigkeiten gibt oder ja, Leute sich ärgern, weil irgendwer immer den Kaffee auftrinkt und keiner wieder neuen Kaffee macht oder jemand immer seine Tasse im Aufenthaltsraum stehen lässt. Das sind so kleinliche Aktionen, die dann irgendwie auch zum Klinikalltag mit dazugehören. Ein bisschen Ausnahmezustand ist natürlich an so Festen wie Weihnachten oder Neujahr. Da versuchen die Kliniken dann mit besonders tollem Essen oder irgendwie die Stimmung ein bisschen zu heben, was natürlich schwierig ist, weil die meisten Leute natürlich zu solchen Festen zu Hause sein möchten. Oder wenn jetzt jemand Geburtstag feiert in der Klinik, ist natürlich auch irgendwie seltsam und besonders. Aber auch da wird sich manchmal Mühe gegeben, dass man den Tag irgendwie ein bisschen schöner gestalten kann. Tatsächlich habe ich es auch schon vor der Corona-Zeit mitbekommen, dass Menschen in Quarantäne gehen müssen auf verschiedenen Stationen, wenn dann die Grippewelle umgeht. Das war natürlich sehr ungünstig, wenn dann plötzlich auf der Station alle krank werden und alle Therapien oder viele Therapien nicht mehr stattfinden, alle am Husten sind und man eigentlich am liebsten nach Hause gehen würde. Ist natürlich auch ein bisschen schwierig, aber auch das kriegt man irgendwie rum, sag ich mal. Was ich persönlich immer irgendwie ein bisschen lustig fand in Kliniken, man ist nun mal in der Klapse, Psychiatrie, was auch immer. Und ich finde, man darf sich hier und da auch ein bisschen anders benehmen oder kann es mal ausnutzen, dass man sich ein bisschen seltsam benehmen kann und kindisch oder lustig oder wie auch immer, natürlich nicht, dass man die Regeln bricht oder so. An die Regeln muss man sich schon halten, sonst fliegt man relativ schnell. Ich habe in Kliniken schon erlebt, dass wir mit gefalteten Hüten aus Zeitungen auf dem Kopf durch die Gegend gelaufen sind, Pirat gespielt haben oder wer weiß was sonst. Ich gebe zu, ich habe andere Leute ein bisschen damit angesteckt, um ein bisschen Stimmung in die Station zu bekommen. Man hat sich irgendwann auch nette Zettelchen oder Postkarten gegenseitig an die Zimmertüren gehängt. Man hat sich gegenseitig motiviert, unterstützt, gepuzzelt, gespielt. Es ist auch irgendwie ein bisschen ein lustiger Haufen einfach, der da zusammenkommt. Und manchmal kann man zusammen auch so ein paar lustige Aktionen starten. Und das fand ich immer sehr befreiend, dass man schon das Gefühl hat, auch in so einer Klinik ein bisschen ja auch eine kindliche Seite ausleben zu können. Schließlich geht's ja auch oft um das innere Kind. Und ja, dass man auch Spaß zusammen haben kann und nicht alles so düster und traurig oder schwerfällig oder melancholisch oder ernst ist, sondern hier und da gelingt es auch, dass eben solche lustigen Sachen möglich sind. Und es gibt hier und da auch Therapeuten, die ja eine sehr positive Energie haben und die auch mal lustige Sachen mitmachen oder lustige Ideen haben oder sich bei der Bewegungstherapie mit einbringen, mit Sport machen. Und beim Bogenschießen durften wir irgendwann auf Luftballons schießen. Das hat total viel Spaß gemacht. Gleichzeitig stand ich noch auf so einem Balancebrett. Das war schon eine ziemliche Herausforderung, aber ich habe mich wahnsinnig gut konzentrieren können. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Aber es gab also auch ja schon ein paar nette und schöne Momente in Kliniken. Natürlich ist man irgendwie froh, wenn man wieder zu Hause ist und es dann irgendwie wieder draußen weitergeht. Und es ist natürlich auch eine sehr große Herausforderung, wenn es draußen wieder weitergeht und man in den Alltag zurückkommt und sein Leben wieder auf die Reihe kriegen muss. Aber irgendwie wollen wir das ja auch alle wieder und nicht ewig in solchen Kliniken bleiben, auch wenn es hier und da ein bisschen einfacher zu sein scheint. Irgendwie sind mir so spontan jetzt gar nicht so viele Anekdoten eingefallen. Ich hätte vielleicht vorher mal etwas länger brainstormen sollen, aber im Moment funktioniert mein Gehirn irgendwie nicht, wie es soll. Vielleicht werde ich aber in einer der zukünftigen Folgen darauf nochmal zurückkommen oder mal schauen, wenn mir noch ein paar nette Sachen einfallen, könnte ich das ja vielleicht auch bei Patreon als extra Content zur Verfügung stellen. Mal schauen. Ich denke, das waren jetzt aber wieder schon sehr viele Infos und Eindrücke. Deshalb verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder mit dabei seid. Ganz liebe Grüße, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.